Wir bekennen uns zur Allmacht und Gnade. Ich wiederhole es nochmal, ich mache das nicht. Ne? Zur Allmacht und Gnade. Und jetzt, wenn es geht, auf PowerPoint. F5. Ja, genau, passt. Ja, jetzt funktioniert es, passt schon. Okay, also, wir haben es geschafft. Wir sind also mittendrin.
Jesus ist
Sieger. Ja, genau. Also, wir bekennen uns zur Allmacht und Gnade Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und jetzt in 5 Punkten. Schöpfung, Offenbarung, Erlösung, Endgericht und Vollendung. Und da war die letzte Predigt, war darüber, dass wir über die Allmacht geredet haben. Und da haben wir gesagt, Gott hat eben die Macht, zu verletzen, zu verdammen und zu verderben. Das ist aber nur die eine Seite. Er hat nämlich auch die Macht, zu beschützen, zu bewahren und zum Ziel zu bringen. All das ist sozusagen Gott zuzuschreiben, weil er die Allmacht hat. Das heißt sozusagen, wenn wir jetzt sagen, wieso kann Gott das alles, dann ist unsere einzige Antwort darauf, weil er der alleinige Gott ist. Es gibt nur einen Gott. Das ist sozusagen unsere einzige, Anführungszeichen, Ausrede, wenn man das so sagen kann, aber wir haben nichts anderes, als dass die Tatsache für uns, das ist ohne Anführungszeichen. Gott ist der einzige Gott. Das heißt, er sagt, und das möchte ich nur zum Schluss da hier, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Deshalb ist er allein einmal allmächtig. Deshalb kann er das und sonst niemand. Aber die Allmacht Gottes allein, die würde den Menschen persönlich nichts nützen. Denn was nützt uns das, wenn Gott sagt, ich kann das zwar, aber ich will nicht? Versteht ihr, was ich meine? Das ist so ähnlich, weil wenn du sagst, ich kann ein Haus bauen, aber dir baue ich es nicht. Ich baue es für alle anderen, aber dir nicht. Und so ähnlich muss man sich auch bei Gott vorstellen. Das hätte keinen Sinn, nur von der Allmacht Gottes zu reden, weil wir werden dann ständig sozusagen im Zweifel, ja, mach das jetzt für mich, und das sind ja oft die Sorgen, die Menschen haben, weil sie einfach von sich sagen, ja, ich bin doch so ein Sünder, ich bin so ein, wirklich ein Lästerer, und eigentlich bin ich nur verdammungswürdig, ja, bett Gottes für mich, na, für mich macht er das nicht, du bist, ja, du bist ja fast der Heilige, aber ich nicht. Das heißt, wir hätten nichts davon, wenn wir nur von der Allmacht Gottes reden. Wichtig ist, dass wir sie zuerst nennen, weil er es kann, weil er der einzige Gott ist. Aber das allein wäre zu wenig. Und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen, das Wesen Gottes ist nämlich vor allem Gnade. Das heißt, es würde uns die Allmacht nichts nützen, wenn nicht Gott uns auch zusichert, dass er Gnade ist. Aufgrund der Gnade, die er uns zusichert, wirkt er mit seiner Allmacht. Es ist nicht umgekehrt. Wegen seiner Allmacht gibt er Gnade. Sondern es geht darum, dass er uns Gnade gibt und sagt, weil ich allmächtig bin, kriegst du diese Gnade. Und deshalb müssen wir uns jetzt auch mit der Gnade beschäftigen. Wiederum in diesen 5 Punkten, die waren Schöpfung, Offenbarung, Erlösung, Endgericht und Vollendung. Auch da, so wie wir es bei der Allmacht gesprochen haben, alle 5 Punkte, so müssen wir uns hier jetzt auch beschäftigen mit der Gnade für diese 5 Punkte. Also fangen wir an mit der Schöpfung. Die Schöpfung und der Gnade, da haben wir also zunächst einmal Johannes 5, 17 möchte ich also herlesen. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Was heißt es, wenn wir jetzt daran denken in der Schöpfung? Gott hat die Schöpfung gemacht und in der Gnade oder durch die Gnade kann er jetzt dich zu einer neuen Schöpfung machen. Und da ist wieder wichtig, dass ich, das muss ich wieder wiederholen, obwohl ich weiß nicht, vielleicht habe ich es eh schon so oft erzählt, dass ihr es schon wisst. Trotzdem sage ich es noch einmal. Das ist nicht eine Neos-Gnade. Neos ist das ist eigentlich nichts anderes, als was wir eh schon kennen. Es ist zwar neu, ich habe heute, ich kann nicht sagen ein neues Hemd, aber ich habe dir ein frisches Hemd angezogen. Nicht? Wenn ich mir eins gekauft hätte, wäre es ein neues Hemd gewesen. Aber das heißt aber noch lange nicht, dass das Hemd neu ist, weil Hemden kennt jeder. Aber bei Gott, wenn er sagt, er macht eine neue Schöpfung, dann ist das eine Kainos-Gnade. Kainos heißt, es ist etwas, was noch nie da war. Und das ist, für uns persönlich ist das ja auch so wichtig, dass sozusagen, wenn Gott zu mir sagt, ich mache dich zu einer neuen Schöpfung, dann kann ich nur staunen, weil das habe ich noch nie gehabt vorher. Und in meinem Leben wirkt sich das auch aus. Weil da mache ich Sachen oder ich denke Sachen, die ich vorher noch nie gedacht habe. Es wirkt sich auch aus in Dingen, die ich dann tue. Dann tue ich plötzlich Dinge, die ich vorher noch nie gemacht habe. Die waren mir nie in den Sinn gekommen. Und das ist also eine neue Schöpfung. Das ist es, wo Jesus sagt, Gott wirkt und ich wirke auch. Warum Gott noch in der Schöpfung, das jetzt habe ich speziell gesprochen, für uns als Glaubende. Aber wirkt Gott nicht auch für alle Menschen, die auch für jene Menschen, die nicht an ihn glauben? Wirkt er da nicht auch? Und da ist genau das Matthäus 5, 45, weil da sagt, ich aber sage euch, sagt Jesus, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn, jetzt erklärt er, warum wir das tun sollen, die Feinde zu lieben, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und das ist aber das Problem oft, wenn wir mit Menschen reden, dass sie das gar nicht wahrnehmen, dass Gott das für sie wirkt. Das heißt, wir sind eigentlich aufgefordert, ihnen das mitzuteilen, dass Gott in der Schöpfung aus Gnade zu ihnen sie noch immer erhält. Für sie, für alle. Das ist eine Aufgabe, die wir als Glaubende sehr wohl vermitteln sollen. Den Menschen zu sagen, deswegen, weil morgen die Sonne aufgeht und du morgen eigentlich nach der Nacht wieder aufstehen kannst, das ist eigentlich die Gnade Gottes. Das ist nicht dein Verdienst. Das ist nicht selbstverständlich, dass du nächsten Tag aufstehen kannst. Du könntest nächsten Tag genauso gut tot sein. Dann kannst du nicht mehr aufstehen. Und das Interessante ist, wir haben das jetzt wieder erlebt, wie wir jetzt weg waren eine Woche, haben wir das wieder erlebt an unserem Esstisch, in unserem gemeinsamen. Die Menschen lachen darüber. Über solche Gedanken, das ist für sie sozusagen lächerlich. Also, so quasi auf die Art und Weise, für die Gesundheit sorgt schon. Weil ich tue mich gut ernähren, ich schaue auf alles und bestens, und daher, das ist mein Zeugs. Sie haben keine Ahnung, und wenn ich krank bin, dann nehme ich ein Medikament. Medikament ist gut, dass wir sie haben, aber die Wirkung des Medikamentes ist nicht deshalb, weil die und die Arznei, das ist an dieses Arzneimittel dabei ist, sondern es ist eigentlich, weil Gott die Gnade gibt. Und das wissen die Menschen eigentlich kaum. Sie gehen zum Doktor und sagen, Herr Doktor, geben Sie mir ein Jackerl und dann ist wieder alles gut. Dass das Jackerl wirkt, ist eigentlich dasjenige, dass Gott sagt, ich will, dass es wirkt. Ja, da zählt es auch mehr Menschen und er sagt, du bist der Doktor. Ist das nicht. Aber das ist genau das, was wir in der Schöpfung erleben. Durch Gnade. Gehen wir zum nächsten Punkt, Offenbarung. Bei der Offenbarung ist zunächst einmal klar, dass er sich offenbart durch sein Wort. Und unsere Antwort ist der Glaube an sein Wort. Das heißt also, wenn ich jetzt sozusagen Hebräer lese, irgendwo muss der Hebräer sein, ihr könnt euch die anderen Stellen aufschlagen und dann selber nachlesen. Hebräer, wenn ich lese. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und da sind wir wiederum mitten in der Welt drinnen. Es gibt viele Leute, die sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Ich glaube nur das, was ich sehe. Und mein Spruch ist dann immer drauf, fährst du mit der U-Bahn? Na, wirklich fahre ich mit der U-Bahn. Na, bist du sicher, dass da vorne einer sitzt und fährt? Du hast ja gesagt, du glaubst nur das, was du siehst. Hast du nachgeschaut, ob da vorne einer drinnen sitzt? Du glaubst, dass das da vorne drinnen sitzt. Und wenn du sagst, du glaubst nur das, was du siehst, hast du viel zu tun. Weil du musst nach allem nachrennen. damit dieser Ausspruch, also ich glaube ja das, was ich sehe, ist also eine totale Ausrede. Die funktioniert nicht, wenn man die richtigen Fragen dazu stellt. Die Frage ist, wie viel von uns stellen dann die richtigen Fragen dazu? Wie viel ist von uns auch nicht total klar? Der hat schon wieder, der tut mich so, ich glaube darum, der sagt, ich glaube noch, was ich sehe, ja Gott, kann ich nicht sehen und so. Das spielt ja keine Rolle, dass ich Gott nicht sehe. Und das spielt ja gar keine Rolle. Ich weiß, dass mein Gott in meinem Herzen sitzt. Ich sehe nicht in mein Herz, aber ich weiß, er ist da. Hat das einen Bezug? Natürlich, weil es mein Leben verändert. Also damit sehen wir wiederum, Gott ist derjenige, der sich auch in der Offenbarung aus Gnade zu mir sozusagen erbarmt und sagt, ich gehe zu dir und wohne in dir. Was sagt Jesus? Er geht und bereitet für uns Wohnungen vor. Und wer wohnt denn in der Zwischenzeit in uns? Der Heilige Geist. Wir sehen also, Gott lässt uns nicht im Stich. Er ist tagtäglich da, ob du willst oder nicht. Er ist stets da. Na, dazu ist es auch mir leid. Hast du ein Problem? Aber wir sind in guter Gesellschaft. Wurde Jesus sofort alles geglaubt, was er gesagt hat? Obwohl er das Wort selber ist? Er der Logos? War das so? War auch nicht. Also daher sind wir in guter Gesellschaft. Was Jesus nicht bei Jesus nicht funktioniert hat, warum soll es dann bei mir funktionieren? Bin ich mehr als er? Ich kann das nur hinlegen und sagen, Herr, ich möchte dich bezeugen. Alles andere, Herr, ist deine Aufgabe. Ich kann nichts mehr machen. Und das ist auch so ein Beruf, und ich kann nicht sagen, ich kann super schlafen. Weil es ist völlig egal, was ich, wenn ich bezeugt habe, ich bezeugt, alles andere ist des Herrn Sache. Das ist ein, wirklich eine Ruhe, die an jemand kriegt, das ist unbeschreiblich. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Obwohl ich die Welt draußen sehe, bin ich trotzdem ein fröhlicher Mensch. Also, gehen wir zur Erlösung. Wie schaut es da aus bei der Erlösung? Nun, da ist die typische Epheserstelle. Das ist etwas, was meiner Ansicht nach wirklich jeder, der beginnt im Glauben zu leben, das sollte auswendig kennen. Das ist eine Stelle, die wirklich jeder auswendig kennt. Denn aus Gnade seid ihr was? Zum Tode gebracht. Achso, Entschuldigung, ja, also Verzeihung, da war ich wieder falsch. Falsche Baustelle. Also, aus Gnade seid ihr errettet. Nicht aus Werken. Das ist etwas, was wir nicht oft genug sozusagen wiederholen können. Und letztendlich geht es auch darum, dass Gott noch dazu sagt, nicht mehr nicht aus Werken und das nicht aus euch. Ihr seid aus Gnade gerettet und das nicht aus euch. Das heißt, auf das sich nicht irgendjemand sozusagen überhebt und sagt, naja, so wie es immer, Glauben durch Schuld. Nicht? Glauben tue ich. Alles andere kann Gott machen, aber Glauben tue ich. Oder genauso gut, Gott kann sehr wohl mich erretten und mir den Heiligen Geist geben, aber ich kann den Heiligen Geist in der Weg erschieren. Weil ich bin ja mehr wie Gott. Also wir sehen, wir müssen uns oft selbst prüfen, wo stehen wir? Ist wirklich unser Glaube in Demut? Oder ist unser Glaube sozusagen in Hochmut? Wenn wir den Glauben aus Hochmut weitergeben, wird er uns nicht dienen. Den Glauben in Demut weiterzugeben, indem ich sage, Herr, alles ist von dir. So wie Jesus selbst gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Denn das ist Demut. Wenn ich das für mich in Anspruch nehme, ohne mich, wie Jesus sagt, ohne mich kannst du nichts tun. Wenn ich das immer wieder für mich sage, Herr, ohne dich kann ich hier nicht stehen. Ohne dich, ohne dein Wort habe ich keine Aussage. Und alles, was ich sage, soll in deinem Wort sein, nicht aus mir. Alle Scherze sind praktisch von mir. Die sind eh nicht gut. Aber das Wort selbst, das ist es, worauf es ankommt. Das heißt, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das ich nicht jemand rühme. Das ist wirklich etwas, was wir für uns in Anspruch nehmen müssen. Und besonders Römer 3, 24 ist auch etwas ganz Besonderes. Denn es ist da kein Unterschied, steht dort. Denn es ist kein Unterschied. Niemand hat gesündigt. Entschuldigung, schon wieder falsche Beispiel, Verzeihung. Also, denn alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das heißt, wir sind alle ein Mangelwesen. Also, na, das kann ich so nicht sagen, weil wir leben in der Eurozone und in der Eurozone gibt es keinen Mangel, weil irgendeinen Rettungsschirm gibt es immer. Naja, laut Euro-Aussage ist es so, nicht? Laut Europaparlament und so ist es immer so. Die Frage ist das jetzt da, für den Glauben gibt es auch einen Rettungsschirm? Es gibt dann, nur nicht in der Eurozone, sondern den gibt es überall. Weil das ist Gottes Werk. Du kannst dich retten lassen, keine Frage. Aber du musst zum Richtigen gehen, der tatsächlich einen Rettungsschirm hat. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema. Dieser Gott hat einen Rettungsschirm, der ist so groß, dass wir alle reinpassen. Egal wie wir ausschauen und egal was wir Wesen wir haben, wir passen alle hinein, weil Gott so groß ist, dass er uns alle annimmt. Ist das nicht wunderbar, so einen Gott zu haben? Dass er, egal ob du jetzt das sozusagen eine gerade Nase, eine kleine Nase, groß, dick, dünn, so wie wir da gerade bei dem Kinderlied gesungen haben, völlig wurscht, wie du bist. Auch völlig egal, was für ein Wesen du hast. Du passt alle unter diesen Rettungsschirm, weil er verändert dann dein Wesen. Er macht die Werke, die dann ihm wohlgefällig sind. Und du darfst dann in diesen Werken wandeln. Wir sind in Epheser 3 drinnen stehen. Du darfst drinnen gehen, weil er es, steht auch im Epheser 3, zuvor gewirkt hat. Er hat es zuerst gemacht und du darfst jetzt nachrennen. Ist das nicht klasse? Ich habe immer an vor mir. Versteht ihr jetzt noch, wenn Jesus sagt, folget mir nach? Das ist viel klarer jetzt. Wenn es heißt, folget mir nach. Weil ich habe wirklich einen, dem ich nachfolgen darf. Und vor allem, der weiß, wo der Rettungsschirm ist. Nicht? Der weiß, wo es hingeht. Der weiß, dass es wirklich dort ins Allerheiligste hineingeht, wo ich hingehöre, laut Gottes Plan. Das ist, versteht ihr jetzt die Erlösung? Versteht ihr das wirklich, dass Satan durch das Kreuz zu Tode gebracht wurde? Er ist besiegt. Er glaubt es nur noch nicht. Das ist aber sein Problem, nicht unseres. Also, das heißt, Jesus ist wirklich der hohe Priester im Himmel und vergibt uns immer wieder aufs Neue. Und deswegen muss ich da auch noch den Johannes, auch das ist eigentlich ein Vers, den man auswendig können sollte. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und das ist ja das Schöne. Er macht da nicht einen Punkt und sagt, okay, alles vergeben und vergessen. Sondern er sagt, ich weiß, jetzt ist alles vergeben und vergessen, weil ich habe alles bereinigt. Aber sofort danach machst du schon wieder eine Sünde. Und bist schon wieder in den Sünden. Und jetzt sagt er, und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, er wirkt immer weiter. Und das alles aus Gnade. Weil er das so haben will, deswegen können wir sagen, wir können immer rein vor Gott dastehen, weil er es uns schenkt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns nicht nur, jetzt sage ich, nicht nur steht nicht dort, vergibt uns nicht nur unsere Sünden, sondern er reinigt uns auch von aller Ungerechtigkeit. Also, viel was Besseres kann es eigentlich als Mensch gar nicht kriegen. Aber damit sind wir noch nicht zu Ende. Jetzt geht es erst weiter. Jetzt kommt erst das Endgericht. Das hat mein Erinnert, hat er gesagt, da gibt es verschiedene sogenannte Christen, die einen haben sie im Fuß, die haben in der Hand, die im Kopf, aber die Wahrheit geht um das, was im Herzen ist. Nicht? Das habe ich letztes Mal schon besprochen. Also, wie schaut das jetzt im Endgericht aus? Wenn ich Jesus in meinem Leben recht an den Namen Jesus sozusagen glaube, dann bringt er mich nämlich durchs Gericht. Nicht ich kann sagen, Herr, ich war ein guter Mensch, super. Also, ja, du, oder so wie es manche Menschen sagen, ja, auch das höre ich sehr häufig. Ja, ich meine, ich habe eigentlich meine Frau nie gehabt, gestohlen habe ich überhaupt nicht gelogen, nur wenn ich Mirsten habe. Also eigentlich muss Gott mit mir zufrieden sein. Und wenn ich dann sage, und was ist, wenn er nicht zufrieden ist? Na, dann ist er ja selber schuld, weil er hat mir ja so gemacht. Ne? Das sind so dann die Ausreden dazu. Das, daran erkennen wir eigentlich, das kann kein Glaube sein. Das sind vielleicht Aussagen über Gott, aber das ist keine Glaubensaussage. Also daher, das Endgericht, da geht es darum, dass wir es ja wirklich sagen, wenn ihr an den Namen Jesu glaubt, dann werdet ihr auch nicht gerichtet. Das ist das Wesentliche. Ihr kommt praktisch nicht ins Gericht. Und deshalb möchte ich hier den Johannes 5,24 hernehmen. Das ist meiner Ansicht nach auch sein Vers, der wirklich wesentlich ist für uns zu merken. Da heißt es nämlich, Jesus sagt, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode ins Leben hindurchgedrungen. Und das ist, für mich, mir gefällt dieses Wort hindurchgedrungen. Das ist nicht so, du bist einfach eingestoßen worden, sondern du hast wirklich dich hineindrängen, hindurchgedrungen. Wieso ist das auch für Gott so ein Hineindrängen? Weil es kostete ihn seinen Sohn. Das war nichts so Lockeres. Sondern das hat Gott eigentlich das Liebste gekostet, damit du sozusagen hindurchgedrungen werden kannst im Gericht. Denn nur durch Jesus Christus kannst du im Gericht bestehen. Ohne Jesus Christus bist du verloren. Das hat, da haben wir wieder die Allmacht. Verletzen, beschützen. Wenn du sozusagen den Schutzschirm nicht in Anspruch nimmst, dann wird er verletzen. Nimmst du aber den Schutzschirm in Anspruch, dann ist beschützt. Im Grunde genommen versteht es jeder. Problem ist nur, das Verständnis ist zu wenig. Es muss auch angenommen werden. Und da liegt das meiste Problem. Das heißt, wir werden nicht gerichtet, weil wir schon zu unseren Lebzeiten Gottes Gericht über uns haben ergehen lassen. Wieso haben wir Gottes Gericht über uns ergehen lassen? Ist das wirklich bei mir passiert? Das bei mir, das Gericht ist noch nicht vollzogen. Aber trotzdem ist Gottes Gericht schon für mich geschehen. Nämlich wo? Am Kreuz. Am Kreuz ist das Gericht für mich schon passiert. Ich habe es nur noch nicht erlebt. Das Erleben werde ich erst dann, wenn ich vor Jesus stehe, in seinem Gericht. Das heißt, wir sehen hier dieses Endgericht. Das ist wirklich etwas Endgültiges. Das kann ich nicht mehr ändern. Das heißt, wenn ich einmal im Endgericht stehe, gibt es keine Veränderung mehr. Die Frage ist jetzt nicht an der Stelle, willst du als Veränderter schon ins Endgericht hineinkommen, um vollendet zu werden? Oder willst du als Unveränderter in das Gericht kommen, um in die ewige Verdammnis zu kommen? Das ist eine Entscheidung, die du selbst treffen musst. Und somit kommen wir zur Vollendung. Und da ist hauptsächlich also der Philipperbrief, der ist da schon, und da möchte ich den Paulus richtig zitieren, wo er das von sich selbst sagt. Das ist auch das, was man so super taugt. Das ist Philipper 3,12, wo er sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Er sagt selber, ich renne die ganze Zeit da drinnen, aber ich habe es noch nicht ergriffen. Das ist wichtig. Auch für uns gilt das. Nicht, dass wir es schon ergriffen hätten. Aber, und daran kommt es, aber ich jage nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, sagt er dann. Und das ist so, weißt du, da ist so ein kleiner Zweifel einmal drinnen, ob ich es wohl ergreifen könnte. Aber er sagt dann, na klar, es wird geschehen, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Es steht eigentlich alles drinnen. Weil ich von Christus Jesus ergriffen bin, kann ich wirklich diese Rettung für mich in Anspruch nehmen und ich brauche nicht mehr zweifeln. Ich kann jederzeit immer sagen, nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Ich bin noch nicht vollkommen. Aber ich jage dem nach und ich weiß, ich kriege es, weil Jesus Christus mich schon ergriffen hat. Das ist wirklich Prophetie, wenn wir gestern auch so von Prophetie geredet haben. Das ist eine Prophetie, die erst kommt. Und trotzdem ist es eine Prophetie, die für mich schon Wahrheit ist. Warum? Weil ich weiß, dass Jesus Christus mich schon ergriffen hat. Und das ist Lehre. Das ist der Unterschied. Das eine ist Prophetie, das andere ist Lehre. Okay. Damit haben wir die fünf Punkte sozusagen auch durch die Gnade beendet. Und Clemenceau hat also einen Satz gesagt, der mir super taugt. Technik und Geist haben sich nicht parallel entwickelt. Die Menschen sind wie Affen, die Jupiter den Blitz gestohlen haben, darum werden sie sich niedermetzeln bis zum letzten Mann. Und wenn man heute hineinschaut, ist das klar. So schaut es aus. Und wir haben das selbst erlebt, wir haben gesagt, also Entschuldigung, wir stammen nicht vom Affen ab, sondern wir sind Geschöpfe Gottes. Natürlich stammen wir vom Affen ab. Haben Sie dir schon das gesagt? Unheimlich. Und ich habe gesagt, ja, wenn Sie vom Affen abschauen, okay, aber ich nicht. War natürlich dann ein mühsames Gespräch, das ist schon klar, aber über Bewesen, nicht? Die haben wir müssen beieinander sitzen jeden Abend. Dann sind wir dann zum ersten Abend gleich passiert, wir haben sechs Abende zu verbrauchen. Das war eine interessante, war nicht wirklich eine interessante Geschichte. Aber gut, Gott hat Humor, Gott hat unheimlichen Humor. Okay, gut. Das heißt, unsere Gedanken sollen aber in eine ganz andere Richtung weisen, nämlich in die Gnade. Nun, und da haben wir mal die Stufen der Gnade. Die Gnade kommt nicht sozusagen übergestülpt und sagt, du kriegst alles auf einmal. Und deswegen fangen wir mal an, Kolosser 1,9. Könnte vielleicht jemand den 9. Vers einmal vorlesen?
Seid ihr davon wissen, beten wir unaufhörlich für euch. Gott möchte euch mit rechter Erkenntnis und mit rechtem geistigen Verständnis seines Willens erfüllen.
Also, nachdem wir da gesagt haben, ich vermag mit Vergebung der Sünden da ist, das ist die unterste Stufe der Gnade. Jetzt hat der Manfred was völlig anderes vorgelesen, bin ich also offensichtlich am falschen Dampfer. Nicht? Also, ich fange mit dem Vers 14 an und der Manfred hat aber da steht 9. Wieso fängt Paulus mit 9 an und ich fange mit 14 an? Ganz einfach. Paulus geht bereits davon aus, was sozusagen die höchste Stufe der Gnade ist und entwickelt es, wo wir anfangen sollen. Das heißt, er fängt von 9 an und sagt, das ist das Oberste, was es gibt, nämlich die Erkenntnis seines Willens. Das ist das Oberste, was es gibt, weil wenn du die Erkenntnis seines Willens hast, dann bist du praktisch bei ihm. Aber so kannst du nicht anfangen. Du kriegst von Haus aus mit der Gnade nicht die ganze Erkenntnis seines Willens. Sondern du musst dort anfangen, wo du deine Erkenntnis hast. Und deine Erkenntnis fängt an, ich bin Sünder. Das war der Unterschied. Paulus hat einen ganz anderen Gedankengang der Entwicklung. Ich möchte aber die Stufen der Gnade aufzählen, daher ist meine Entwicklung die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, ich möchte dort anfangen, wo ich anfange. Das ist meine Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin. Daher ist die erste Stufe der Gnade, dass mir die Sünden vergeben sind. Alles klar? Gut. Wenn wir das einmal verstanden haben, dann werden wir also, ihr könnt euch dann im Kolosser dann weiterlesen, das kommt immer wieder. Die nächste Stufe ist dann, ich kann nur die Vergebung der Sünden erhalten, wenn ich die Erlösung durch Christi Blut habe. Auch das ist wiederum sozusagen die nächste Stufe der Gnade. Die nächste Stufe der Gnade ist dann, ich bin befreit von der Macht der Finsternis, denn wenn mich Jesus Christus aus den Sünden herausreißt, dann bin ich eigentlich von dem Satan befreit, von der Macht der Finsternis bin ich nicht mehr vorhanden. Und das ist sozusagen der Vers 13. Der nächste Vers 13 ist, ich bin dadurch aber auch versetzt in das Reich der Liebe, das Reich seines lieben Sohnes. Das heißt, die nächste Stufe der Gnade ist, ich werde jetzt schon versetzt, obwohl ich noch nicht dort bin. Und das ist bereits Glaube. Und daher ist Glaube auch Gnade. Du kriegst keinen Glauben, weil du so gut bist. Sondern du kriegst Glauben nur durch Gnade. Daher, jetzt bin ich also versetzt in das Reich der Liebe und in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist aber noch nicht aus, damit bin ich ja noch nicht dort in seiner Erkenntnis. Sondern jetzt geht es erst weiter. Ich bin fähig gemacht zum Erbteil der Heiligen. Das heißt, ich muss zu etwas fähig gemacht werden, damit ich überhaupt heilig werde. Ich kann mich zwar heiliger nennen, aber deswegen bin ich noch nicht heilig. Das ist der Unterschied zwischen Stand und Zustand. Der Stand ist, ich bin ein Heiliger. Mein Zustand ist noch lange nicht heilig. Aber ich bin bereits sozusagen fähig gemacht für diesen Zustand. Entschuldigung. Ich bin bereits fähig gemacht für diesen Stand, um aus diesem Zustand herauszukommen. Das nächste ist dann, ich bin gestärkt mit aller Kraft. Das heißt, er hat die Macht, mir das auch zu geben. All das, was bisher ist. Schaut es einmal an. Wenn er nicht die Macht hätte, dann könnte er die alle das nicht haben. Oder? Ich muss also gestärkt sein mit aller Macht. Das nächste ist, wenn ich das habe, dann kann ich auch weitergeben. Ich bin fruchttragend. Nur wenn mir diese Stufen zuerst einmal klar sind, nur dann kann ich eigentlich das auch richtig weitergeben. Stellt euch vor, ich werde da anfangen, ja, ich möchte fruchttragend sein, ich gehe sofort hinaus evangelisieren und weiß eigentlich noch gar nicht, was das ist. Was kommt dabei raus? Genau das, was derzeit draußen ist, Mischmasch. Es kommt kein klares Evangelium heraus und jedes Mal, wenn es da mit jemandem redet, und der hat mir gesagt, und der hat mir gesagt, und dann müsst ihr sagen, ist schön, dass der das gesagt hat und der das gesagt hat, aber wissen Sie, Gott sagt was anderes. Und dann hast du immer ein Problem, weil den Menschen nicht mehr geglaubt als Gott. Nächste Stufe ist, und damit sind wir schon oben, damit ihr erfüllt mit göttlicher Weisheit und Erkenntnis. So fängt der Paulus an und erklärt uns sozusagen, das ist eigentlich das Ziel, dem ich nachjage und nachstrebe, und auffangen muss ich aber doch. Das heißt, wenn jemand nicht anfängt bei der Vergebung der Sünden, dann kann er dort drinnen irgendwo in der Mitte nicht anfangen. Das geht nicht. Er muss mit dem beginnen, damit er die ganze Gnade für sich in Anspruch nehmen kann. Und deshalb soll durch unser Leben sichtbar sein und immer mehr sichtbar werden, dass wir einen allmächtigen und gnädigen Gott glauben. Es ist wichtig, dass wir das für uns nicht in Anspruch nehmen, sondern dass wir durch unser Leben das auch bezeugen. Wie zum Beispiel da an dem Tisch. Wir waren die einzigen lächerlichen Personen. Es hat uns aber nicht wehgetan. Weil wir gewusst haben, auf welcher Seite wir stehen. Und wiederum, wir haben uns dann wechselseitig gestärkt und haben gesagt, ja, Jesus ist nicht anders gegangen. Also, was erwarten wir eigentlich, wenn es ihm nicht anders geht und er wirklich der beste Lehrer von allen, man gibt es gar nicht, kein besser. Was bildet jemand dann ein, dass bei mir besser ist? Das Wesentliche an der Geschichte war das auch, weil sie waren sehr, sehr belesen. Speziell die Frau, die eine, die hat sich als sozusagen als Hobbyphilosophin deklariert. Das Problem, das sie mit mir gehabt hat, war, also ich habe in der Schule sehr viel Philosophie gehabt. Dort habe ich schon gesehen, das ist eigentlich lauter Blödsinn. Weil die Aussagen, die Philosophen treffen, sind in sich zwar vielleicht schlüssig, aber fürs Leben nicht anwendbar. Und dann habe ich überhaupt einmal erzählt, was überhaupt Philosophie heißt. Interessanterweise hat es das gar nicht gewusst. Also das war für mich erstaunlich. Philosophie war aus dem Griechischen Philo und Sophia und heißt so viel wie Freund der Weisheit. Freund der Weisheit heißt das eigentlich. Freund der Weisheit. Und ich habe dann gesagt, wissen Sie, wenn Sie Hobbyphilosophin sind, dann sind Sie eigentlich ein Freund der Weisheit. Ihr Problem ist nur, Sie müssen einmal fragen, von wo die Weisheit kommt. Und da haben wir genau das. Versteht ihr? Wenn dir diese Weisheit aus dieser Region fehlt, dann kannst du noch so viel erzählen und super daherreden. Das ist alles Menschenlehre. Das war halt ihr Problem, dass ich mich da ein bisschen ausgehängt habe und sie hat dann auch das Gespräch abgebrochen, weil das war ja unangenehm dann, weil sie dann gesehen hat, am Tisch sind wir nicht weiter. Da könnt ihr die nur ein paar so Geschichten erzählen, aber wir überlegen und mir jetzt meine Geschichten dazu. Okay. Das heißt, wie kann ich jetzt der Welt beweisen oder zeigen, dass Gottes Allmacht in meinem Leben wirksam ist? Wie funktioniert das? Naja, jetzt muss ich mich selbst sozusagen prüfen. Wie schaut das aus? Mein Reden muss mit meinem Tun zusammenpassen. Und das ist eine gefährliche Sache. den Regendamm eigentlich sehr gern fühlen. Wir können auch oft sehr gut reden. Und mir erzählen, jetzt darf ich das unter Anführungszeichen, das Blaue vom Himmel. Es gibt alles dazu. Und wenn dich dann jemand anderer beobachtet, und dann sagt er übrigens zu, Sie haben gesagt, das. Aber so wie Sie leben, passt das nicht zusammen. Und das ist peinlich. Das gescheitert du jetzt nichts. Bevor du sozusagen dann geprüft werden kannst und es gesehen wird, dass dein Reden mit dem Leben nicht zusammenpasst, ist gescheiter, du tust nicht gescheit daherreden. Es muss einfach sichtbar sein, dass dein Leben durch die Annahme Jesu Christi, durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt, dass das anders ist als das Leben in der Welt. Wenn das nicht sichtbar ist, dann kannst du noch so viel erzählen, du wirst nicht glaubwürdig sein. Und da haben wir alle miteinander, ich nehme mich da nicht aus, haben wir alle miteinander ein Problem, denn irgendwo ist ein Stück unseres Lebens immer nicht mit dem Reden in Einklang. Leider. Und deshalb braucht man wieder Gnade. Weil wenn ich das bekenne und sage, Herr, vergib mir, wenn man wieder von den Stufen der Gnade ausgeht, vergib mir diese Sünde, damit ich wieder ein Stück weiterkomme, bis zur Erkenntnis deiner Weisheit. Das kann aber ich machen. Das kann kein anderer. Ein anderer kann mich höchstens darauf aufmerksam machen. So, hast du da nicht ein Problem? Kann ich dir irgendwie helfen? Wir haben heute ein sehr gutes Gespräch über Mentoring gehabt. Mein Wunsch ist da gekommen. Ich habe gesagt, okay, ich sehe das zwar bei dir nicht, aber wenn es dein Wunsch ist, ich möchte es machen. Das heißt, ich muss mich ein bisschen umstellen. Aber das ist etwas, was ich tun kann, weil es mir ein Bedürfnis ist, sozusagen mein Reden und mein Tun in Einklang zu bringen. Wir sind daher ständig der Veränderung unterworfen. Das ist der Unterschied wiederum zu Gott. Gott ist unveränderlich. Aber wir sind ständig der Veränderung unterworfen. Und zwar deshalb, weil ich noch nicht das Wesen Gottes vollkommen habe. Man sich erinnert, Endgericht, Vollendung. Ich bin noch nicht durch bei der Vollendung. Daher habe ich ständig mich zu verändern. Und das ist auch gut so, weil dadurch hänge ich eigentlich, und das sage ich jetzt wieder für mich, ihr habt es vielleicht anders, aber ich, deswegen hänge ich aus Liebe an den Rockzipfeln Gottes. Ich hänge mich richtig dran, weil ich will, dass du mich veränderst. Das Interessante ist, er schmeißt mich nie weg. Er lässt mir nur manchmal Wege gehen, die mir nicht unter die Nase gehen. Das macht er schon. Aber er schmeißt mich nicht weg. Sondern er sagt, okay, wenn du dich verändern willst, ich helfe dir. Aber nicht so, wie du dir das vorstellst, sondern wie ich will. Und da sage ich oft, muss das so sein? Und dann müssen die sofort sagen wie Jesus, aber nicht nach, wie ich will, sondern wie du willst, Herr. Nicht? Da bin ich wieder super in Jesu Gemeinschaft. Aber genau darum geht es. Sozusagen, wir müssen, dass unser Reden mit dem Tun zusammenhängt. Das heißt, die Allmacht Gottes drückt sich aus in der Erziehung und das zweite in der Beziehung. Das heißt, Gott erzieht mich, aber er erzieht mich nur dann, wenn ich eine Beziehung zu ihm habe. Wenn ich keine Beziehung zu Gott habe, kann er mich nicht erziehen. Das ist letztendlich so wie bei euren Kindern. Wenn eure Kinder keine Beziehung zu euch haben, könnt ihr das nicht erziehen. Ihr könnt ihnen ein paar Ohrfeigen vielleicht geben oder gute Ratschläge, aber es ist keine Erziehung dabei, weil keine Beziehung ist. Das heißt, die Beziehung, darum geht es eigentlich hauptsächlich, dass du deine Beziehung zu Gott förderst, damit die Erziehung von ihm bei dir wirksamer wird. Das heißt, wir brauchen eine enge Beziehung zum Herrn. Wenn wir diese enge Beziehung zum Herrn vernachlässigen, kann er uns, können wir das schon, aber er erzieht uns so, dass es uns schmerzt. So muss ich sagen, wir können das immer. Weil warum? Er ist ja heilig. Genau, ne? Das war voller von mir schon Gedanken. Ne? Okay. Ihr seht, wie schnell meine vorhin kam. Ne? Okay. Wenn wir aber diese enge Beziehung zum Herrn haben, dann können auch andere sehen, ob ich mich von Gott erziehen lasse. Für mich war das ein wesentlicher Faktor, wie ich zum Glauben gekommen bin und ich mich sozusagen begonnen habe zu entwickeln, dass mir meine Frau so viel Mut gemacht hat und gesagt hat, ich sehe, dass du dich veränderst. Das war für mich unheimlich wichtig. Weil dadurch hat sie mir Mut gemacht, in der Erziehung Gottes zu bleiben. Weil ich gesehen habe, ihr hilft es, auch für ihre Beziehung. Das war ganz wichtig, solche Sachen. Deshalb redet auch miteinander. Macht euch Mut miteinander. Und tut euch ermutigen. Auch wenn es manchmal eine Ermahnung sein muss. Deswegen ist das Schöne im Griechischen, ist dasselbe Wort für Ermutigen und Ermahnung. Das ist dasselbe. Es gibt keinen Unterschied. Es hängt immer davon ab, welche Beziehung ich habe. Gott möchte mich eigentlich immer ermutigen. Wenn ich das immer auffasse als Ermahnung, dann habe ich eine falsche Beziehung zu ihm. Wenn ich immer wieder sage, und Gott sagt, du musst, oder so wie es oft gesagt wird, du sollst. Und Gott sagt eigentlich nicht, du sollst. Er sagt, wenn du das glaubst, in eine gute Beziehung zu mir hast, dann wirst du nicht. Du wirst nicht. Das ist ein Unterschied. Das heißt, wie kann die Welt erkennen, dass die Gnade Gottes in meinem Leben wirksam ist? Ich weiß, jetzt bin ich in einer gefährlichen Gasse, weil jetzt kommt sozusagen was eingemacht. Bisher war ich schön in der Theorie, das hört sich ja gerne auch jeder an, ne? Die Theorie kann mich betreffen und auch nicht, je nachdem, wie ich auch. Aber bei solchen Frauen, da kannst du schwer sagen, mich betrifft das nicht. Aber ich kann euch versichern, diese Frage habe ich mir selbst nicht nur einmal gestellt, sondern öfter. Und immer wieder. Ich stelle sie mir immer wieder aufs Neue. Ich bin noch nicht fertig. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Genau darum geht es. Wie geht es? Das erste ist Demut. Das heißt, wenn ich sage, ich bin viel besser wie ihr alle, dann habe ich also eigentlich für euch zumindest, wo ist da die Gnade Gottes bei dir? Du bist ein hochmütiger Typ. Demut heißt aber nicht nur, dass ich jetzt da unten durchkriege und sage, ich bin ja viel schlechter wie du. Das ist auch nicht Demut. Das ist Tiefstapelei. Das ist auch verkehrt. Demut heißt sozusagen, aus Gottes Gnade heraus dir Wahrheiten zu sagen, die auch für mich gültig sind. Ich glaube, das muss ich noch einmal wiederholen. Demut heißt, aus Gottes Gnade heraus dir Wahrheiten zu sagen, die auch für mich gültig sind. Das ist klar. Was Demut ist? Ich sage göttliche Wahrheit, so wie wir gehabt haben, Stufen der Gnade, also göttliche Weisheit, das sage ich da, aber sag nicht, das gilt nur für die, sondern das gilt für mich auch. Das ist Demut. Weil dann stelle ich mich auf die gleiche Stufe wie du und sage, ich bin genauso fehlbar wie du und ich habe noch immer einen Mangel genauso wie du. Vielleicht nicht den gleichen Mangel wie du, aber ich habe einen. Es kommt nicht auf Einförmigkeit an, sondern auf die Tatsache, dass. Das verbindet uns aber. Und das sagt dann, aha, ich kann wirklich jetzt zum Sascha gehen und sagen, da habe ich ein Problem. Nachdem er auch einen Mangel hat, kann ich ihm den Mangel dazu. Wie geht das? Wie können wir das lösen? Wenn ich alle sage, du hast den Mangel, ja, ich war beste Frau, da brauche ich gar nichts mehr geht nicht mehr, dann wirst du also kaum daherkommen. Ne? Aber wenn ich sage, ich habe genauso, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Aber ich habe vielleicht was anderes schon ergriffen, was du noch nicht hast. Vielleicht kann ich dir da helfen. Genau darum geht es. Oder Gott muss all das Gute in mir wirken. Das ist es. Was habe ich gerade vorhin gesagt? Was ist Demut? Ich sage aus der Gnade Gottes heraus dir Wahrheiten, die auch für mich gültig sind. Weil dadurch kann Gott auch mit der gleichen Wahrheit bei mir wirken. Gott kann all das Gute bewirken, wer er allein mächtig ist. Das heißt, alles, was in mir Gutes vom Vorschein kommt, ist allein aus der Gnade Gottes heraus, weil er es gewirkt hat. Die guten Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit ich in ihnen wandeln soll. Darum geht es eigentlich. Allmacht und Gnade hängen damit unmittelbar zusammen. Du kannst Allmacht und Gnade nicht trennen. Du kannst sie einzeln erwarten, aber du kannst sie nicht trennen. Das heißt, wenn ihr euch das alte Bild noch in Erinnerung habt, dann war oben das Symbol für Gott und dann war Allmacht und Gnade sozusagen gleichwertig. Von ihm ausgehend. Beides ist sozusagen notwendig, um dich zu Gott zu bringen. Mich natürlich auch. Das heißt, die Frage, dass die schon wieder ganz gefährliche Fragen heute. Naja, ihr sollt, was mit dem Gebet hat heute im Anfeld gesagt, wir sollen anders hinausgehen, als wir hereingekommen sind. Ich hoffe, die Fragen helfen dazu. Sehen die Leute in mir einen starken Menschen? Und das ist oft frustrierend. Na, schon wieder der Sascha. Ekler, na der. Na logisch, na was? Oder bei der. Kann nicht einmal wie andere. Oder sehen sie in mir einen allmächtigen Gott, weil er in meinem Leben so viel verändert hat? Das ist die Frage. Wenn du in mir nur einen starken Menschen siehst, dann hast du Gottes Allmacht nicht begriffen. Gefährlicher Satz. Wenn du in mir nur einen starken Menschen siehst, dann hast du Gottes Allmacht nicht begriffen. Denn Gottes Allmacht hat mich nicht zu einem starken Menschen, sondern zu einem schwachen Menschen gebracht, weil er mir gesagt hat, ohne mich kannst du nichts tun. Und deswegen gilt auch das, was Paulus sagt, weil ich schwach bin, bin ich stark. Weil er sozusagen in den Schwachen wirksam ist. Das heißt, die Frage ist, und ich weiß das von mir, es scheint oft so, als ob ich so super typ stark bin. Das bin ich nicht. Es ist nur dann so, wenn ich von Gottes Wort rede, dann schon. Das weiß ich selbst. Wenn ich von Gottes Wort rede, das weiß ich mir selber, das ist eine Stärke, die nicht von mir kommt. Trotzdem sage ich es. Das ist so einfach. Grunde genommen, ohne Gottes Allmacht bin ich ohnmächtig. Und das ist es eigentlich. Wie zeigt sich die Allmacht in deinem Leben? Die Welt muss sehen, wo und wie Gott in dir wirkt. Und das ist die Welt nicht nur draußen, sondern auch die Geschwister müssen sehen, wie Gott in dir wirkt. Es nutzt nichts, wenn sich nur einen Menschen drinnen sehen. Weil der Mensch wirkt gar nicht. Der Mensch ist nur das Werkzeug Gottes. Und deshalb wirkt Gott in uns beides. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Und das ist es, wo ich nur sagen kann, ich weiß, dass er in meinem Leben 37 Jahre gewirkt hat und ich habe es weder gesehen, noch gewollt, noch gespürt. Und eines Tages ist sein Wollen gekommen und hat gesagt, du wirst für mich aussehen. Du wirst für mich reden. Und die hat es auch vollbracht. Das ist es, was ich eigentlich aus der Allmacht und Gnade gelernt habe. Dass er alles in mir wirkt. Ich hätte solche Sachen 37 Jahre meines Lebens hätte sich so nicht einmal angedacht. Und heute beschäftige ich mich, eigentlich kann man sagen, Tag und Nacht damit. Und ich bin noch immer nicht fertig. Und ich werde noch mein ganzes Leben, was noch vor mir liegt, werde ich mich immer wieder beschäftigen und werde noch immer nicht fertig sein. Und das ist das, was mich eigentlich vor Gott demütig macht. Und mich wirklich hinwerfen lässt und sagen lässt, nur du und kein anderer kann das, weil du der alleinige Gott bist. Er ist es, der in mir das Wollen und das Vollbringen zu Wege gebracht hat. Deshalb gehört der erste Glaubensgrundsatz Beginn von Glaubensgrundsätzen. Denn wir müssen alle anderen Glaubensgrundsätze, die folgen werden, müssen wir aus dieser Sicht sehen, dass Gott Allmacht und Gnade für jeden von uns bereithält. Er ist es, der all das in uns wirkt und will. Er kann nur in uns das Wollen und Vollbringen bewirken. Das wünsche ich mir, dass ihr das mit nach Hause nehmt. Dass er und er allein dies tun kann, weil er allein